Es ist Mittwoch, der 8. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin froh, dass ich endlich wieder mit ihr reden kann. Einige waren happy und begeistert und auch fast ein bisschen stolz auf uns, dass wir Annalena Baerbock da hatten. Andere haben gesagt, wo bleibt Niki? Und das ist die Antwort. Hier ist Niki Hassania. Guten Morgen.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Ich weiß, du wolltest eigentlich mit mir darüber reden, dass der Iran sein Atomprogramm ausgebaut hat. Ich habe dich aber davon überzeugen können, dass es Wichtigeres gibt auf der Welt. Zum Beispiel, dass das dänische Bettenlager sich umbenennen möchte, denn sie rücken ein bisschen näher heran an ihr Ursprungsland. Und deswegen heißt das Möbelhaus das dänische Bettenlager. Ab dem 27. September heißt es wie die dänische Mutter Jysk.
Funny noise.
Jysk, Gesundheit. Ich dachte ja, es liegt so ein bisschen daran, dass man ja jetzt auch das Ursprungsland nicht mehr nennen soll. Und jetzt haben sie gesagt, das machen wir jetzt beim Bettenlager auch so. Deswegen nennen wir es jetzt einfach nicht Delta oder Gamma, sondern Jysk.
Ne? Ja. Schöner Name, ja.
Ja. Wir kommen mal zu einem ganz anderen Lager.
Die Schlagzeile des Tages.
Union rutscht immer tiefer, in neuer Umfrage unter 20%. CDU und CSU kommen im RTL-NTV-Trendbarometer von Forsa nur noch auf 19%. Die SPD legt weiter zu. Auch bei der Kanzlerpräferenz fällt die Union unter eine wichtige Marke. Tja, die SPD liegt jetzt bei 25 und die CDU-CSU hat es geschafft. Sie liegen jetzt endlich bei 19. Die CDU ist so ein bisschen der Wendler unter den Parteien, ne? Ausgelacht und bekannt für alles unter 20. Das ist ja, also wann beginnt das Projekt 18? Ne? Das kann ja nicht mehr lange dauern. Und du weißt ja gar nicht mehr bei der CDU, sind das jetzt noch die Umfragewerte oder ist es das Gefälle, auf dem sie Richtung Tal sausen? Es ist ja schon, also...
Noch einmal, ich kann es mir nicht erklären, weil wenn man jetzt nur von Charisma geht, wie die New York Times geschrieben hat, keiner dieser Kandidaten und der Kandidatin haben großartiges Charisma an den Tag gelegt. Und Scholz, ich bleibe auch dabei, er ist Homer Simpson in dieser grünen Hecke und auch gestern in der Wahlarena, das Gesicht blieb gleich. Ich habe ein Foto von seinem Gesicht gemacht, weil ich es so lustig fand. Dieses glücklicher Scholz, wütender Scholz, müder Scholz. Und es war alles dasselbe Gesicht, keine Regung.
Sie hat die Ausdruckskraft von Til Schweiger, wobei man diese Vergleiche ja heutzutage auch nicht mehr problemlos ziehen kann.
Ja, und vor allem beweist das wirklich, dass wir in Deutschland echt anders ticken. Also es ist nicht dieses... Yes, we can. Irgendwas so.
Sondern Aufbruchsszenarien können ja eine Form der Polarisierung sein. Das ist ja, dass die Deutschen und der Wahlkampf der Deutschen neigt ja nicht zum Polarisieren. Und das merken wir in diesem Wahlkampf auch. Übrigens auch an der von dir ja schon angedeuteten Kanzlerfrage. Also welche Kanzlerpräferenz haben die Deutschen? Und da ist Scholz bei 30%, Baerbock bei 15, Laschet bei 9, aber eben auch keiner davon, 46%. Also es ist ja nun eben nicht so, dass da irgendjemand, wie du richtig sagtest, so Yes We Can oder Clinton-esque irgendwen mitreißt. Ich glaube, der Letzte, der wirklich mitgerissen hat, war Schröder, 98. Und das erleben wir natürlich gar nicht. Mhm. Und das macht sich natürlich auch an diesen Zahlen fest. Niemand euphorisiert oder peitscht die Leute auf. Das ist ein bisschen bedauerlich, aber man merkt vor allen Dingen, wer besonders abstürzt. Und dazu zählt übrigens auch die CSU. Die stürzt nämlich in einer Umfrage auch unter 30%. Schauen Sie, es geht um eine Person, es geht um Bayern.
Ja. Meinst du, Laschet freut sich?
Ich könnte
so
mir vorstellen,
wir sind alle am Arsch. Ja, ich fand ja die Rede von Söder vor seinen ParteifreundInnen sehr interessant, wie er da...
Gilamos.
Genau, da sprach er nämlich sehr dringlich von dem...
Schauen Sie, das zarte Pflänzchen, die Wirtschaft. Schatzi.
Genau, aber du musst es viel energischer sagen. Das zarte Pflänzchen der Wirtschaft, das jetzt im Keime zu ersticken. Und dann dachte ich mir lustigerweise, stimmt, die Grünen
werden... Jetzt zertreten ist wie das zarte Pflänzchen
der Wirtschaft. Die Grünen werden das zarte Pflänzchen der Wirtschaft im Keime ersticken oder zertreten.
Zertrampeln.
Ja. Und dann dachte ich mir wirklich, habe ich mich dabei erwischt zu denken, das stimmt, die Grünen könnten die Wirtschaft kaputt machen. Und aber dann nicht zu merken, dass das, was Söder gerade metaphorisch benutzt, so die Pflanze, ja eigentlich das elementare Thema der Grünen, dass die Pflanzen buchstäblich werden sonst zertrampelt. Und also reden halten kann er wirklich gut.
Ja, absolut.
Und dann hat er noch seinen Krug da gehoben. Da hat er irgendwie so einen Bierkrug. Es sah aus wie ein Bierkrug, aber wir wissen ja, er trinkt keinen Alkohol. Ja,
ähnlich wie Stoiber übrigens. Ne?
Ja, da war wahrscheinlich Wasser drin, hat natürlich was sehr Völkisches.
Ja. Wie volksnah. Ne?
Ja, genau. Ja,
die einen sagen völkisch, die anderen ja, also er ist jetzt, die CSU ist in Bayern bei 29%. Das ist natürlich wirklich, also absolut mickrig. Und sie sind ja 2017 schon abgestürzt um irgendwie auch 10%. Also das ist nicht gut. Und das merkt man natürlich Söder auch an. Also er hat jetzt zuletzt geschrieben bei Twitter, unsere Ingenieure bringen das Land voran und nicht Verschwörungstheoretiker. Wir brauchen in Deutschland eine starke Mobilität. Nicht jeder kann bei Wind und Wetter mit dem Rad zur Arbeit fahren. Die Zukunft, ja. Schauen Sie, liegt in Innovation und nicht im Zurück in die Steinzeit. So, und wo du sagst, erstmal in der Steinzeit ist ja kaum einer mal mit dem Lastenrad. Gesagt, pass mal auf, Ilse, ich fahre mal mit dem Lastenrad hier und komme mit dem Mammut vorne in der Kiste zurück. Also du merkst, wie irrational das alles dann auch langsam ist.
Es ist alles irrational, aber ganz ehrlich, meinst du, er wünscht sich nochmal so ein richtiges Hochgehen der Corona-Zahlen oder so, damit er wieder mit seinem Programm des Strikten durch...
Ich fürchte, dass das nicht mehr, das würde jetzt auch nicht mehr ziehen.
Das zieht nicht mehr, gell?
Das zieht nicht mehr. Die Zeiten sind echt vorbei. Selbst wenn die Zahlen richtig hochschießen, diese Strenge, die, also vor allen Dingen in Bayern, in seinem Land, funktioniert es ja nicht mehr.
Was mich irritiert bei den Grünen wiederum ist, dass, wie gesagt, also du meintest ja zu Annalena Baerbock, die Hochwasserkatastrophe läge jetzt auch schon in Anführungsstrichen leider zu lange Zeit zurück und deshalb ziehe das auch nicht mehr bei den Leuten. Aber tatsächlich dachte ich mir, dafür, dass gerade in der Welt generell viel Schlimmes klimatisch passiert, jetzt hatten wir es auch wieder mit den Südstaaten in den USA, Louisiana und
New York, die Bilder aus New York.
Ja, da auch. Und da denkst du dir, komisch, dass eigentlich, also der Blick auf solche Sachen, ich hätte wirklich gedacht, das wird dann ein Spaziergang für die Grünen, was solche Sachen angeht.
Sollte man meinen, aber wie gesagt, ne, die Deutschen neigen generell jetzt nicht gerade zur Revolution. Und wenn, dann haben sie es gerne lange vorher angemeldet. Und das macht sich daran natürlich auch fest. Aber wir haben zumindest, sagen wir mal, so einen Hauch, ja, so einen Hauch Emotionen haben wir gestern gespürt.
Blattgold.
Die Taz titelt heute Oma erzählt vom Kommunismus und haben vorne drauf Merkel genommen, was bei einem linken Blatt wie der Taz ein nachvollziehbarer Reflex ist, denn Merkel warnte im Bundestag vor diesem viel zitierten Linksrutsch, vor dem Linksbündnis und sagte, ja, ich erzähle nur die Wahrheit.
Aber Mutti ist jetzt also Oma, ja?
Mutti ist jetzt Oma erzählt vom Kommunismus. Die Tagesschau titelt Wahlkampf im Bundestag, alle gegen alle. Merkel warnt vor den Linken, Baerbock greift Union und SPD an. Laschet wird dialektisch und einer Scholz. Die wohl letzte Sitzung des Bundestags in dieser Zusammensetzung war vom Wahlkampf geprägt. Ja, das kann man durchaus sagen. Also zunächst einmal sei angemerkt, jetzt wirklich in der Schlussphase der Legislatur muss Merkel sich in die Niederung des Wahlkampfes begeben. A, muss sie dann vor dem Linksrutsch, ne, vor dem Linksbündnis von Scholz warnen, vor dem drohenden und halt unter anderem auch den Kanzler Armin Laschet preisen, den künftigen. Und dabei hat Merkel ein Gesicht gemacht wie zuletzt im Karneval. Also das war ja wirklich alles sichtbar unangenehm und man merkt ihr wirklich an, wie blöd sie sich dabei vorkommt, das machen zu müssen.
Aber sie macht es auch, glaube ich, in erster Linie, damit sie einen angenehmen Ruhestand haben kann, dass wenn es jetzt schief läuft, sie sagen kann, ich habe doch gemacht, was ihr wollt, ich habe doch gesagt, der ist gut, der ist gut.
Soll ich euch die Scheiße jetzt so einen schönen Schokopudding hochlabern, oder was soll das jetzt? Du siehst doch, was da los ist.
Ich habe ja einfach nur John Bercow Sprecher des britischen Unterhauses vermisst, dass er da zwischendurch ruft.
Oder. Genau. Oder.
Ja, sehr lebhafte Podiumsdiskussion. Ja,
aber wenigstens, man muss ja einfach sagen, ich war ja fast dankbar für das, was da nochmal im Bundestag los gewesen ist, weil derzeit haben wir ja wirklich einen ganz großen Wahlkampf der Fehlervermeidung. Also ne, wir haben ja schon gesagt, warum Annalena Baerbock nicht in der Bild war. Das kann man unter anderem auch daran erkennen, dass die Bild-Zeitung natürlich sehr deutlich versucht, dieses in Anführungsstrichen Linksbündnis zu verhindern. Also Sie haben jetzt angesprochen, zum Beispiel, wenn wir da über diese anonyme Steuersünder-Meldedatei in Baden-Württemberg sprechen, dann schreibt die Bild plötzlich Pflegepolizei, Mobilität, Steuerstasi-Geld für Baerbocks Wahlversprechen. So, also Steuerstasi-Geld ist natürlich hochgradig albern. Man hätte es auch einfach nur Steuergeld nennen können. Und die Bild-Zeitung wiederum hat ja nun jetzt auch Olaf Scholz Versuchskaninchen-Gag auf die Titelseite gehoben, woran du erkennst, dass sie natürlich alles nutzen, um irgendetwas zu verwenden. So.
Was ich an der Nummer jetzt wirklich schade finde, ist, alle sind so ernst geworden.
Ja. Liebe Grüße an Benjamin von Stuckrad-Barre.
Ja, weil du denkst, dass man in der jetzigen Phase noch nicht mal mehr, ja, witzig sein kann. Und da freue ich mich. Ich habe mich tatsächlich gefreut, ja, endlich zeigt Scholz mal ein bisschen Menschlichkeit und Witz. Und dann wird ihm daraus sofort ein Strick wieder gedreht.
Ja, aber du hast halt einfach in dieser Absaugungsfabrik Internet, da ist dann halt einfach so ein Spruch. Das wird dann natürlich direkt der nächste Hashtag. Und dann hast du natürlich das Ganze begleitet irgendwie von diesem konfektionierten Entsetzen der Schlägertruppen des politischen Gegners. Und dann kommt halt das dabei raus. Ne? Du hast ja auch diese erregungsgefräßige Öffentlichkeit, die das ja auch will. Und dann wundern sich halt einfach alle, warum es dann eben nicht den nächsten Herbert Wehner, den nächsten Helmut Schmidt oder die nächste Regine Hildebrand gibt. Das sind ja genau die Folgen dessen. Also alle zucken jetzt zurück und sagen, nee.
Ja, wer sich bewegt, verliert.
Ja, wirklich, du hast dann dieses Politmikado und das kommt dann halt dabei raus. Ne? Du hast ja diese Verschlagwortungsexzesse. So, deswegen machen die jetzt die nächsten 2,5 Wochen nichts mehr. Die Grünen haben sich weitestgehend jetzt bei diesen 17% eingerichtet. Die haben sich damit abgefunden. Die haben gesagt, okay, wir werden jetzt als Zweite auf jeden Fall in die Regierung gehen.
Das Scholz sieht ja eh nach Dreierkoalition. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, zu zweit wird nichts funktionieren.
Genau, so. Ja. Und Scholz hat jetzt nach dem Versuchskaninchen-Gag, dem einen Gag in seiner Karriere, hat er jetzt auch gemerkt, das lassen wir jetzt mal sein. Das führt hier sofort zu einer Titelseite in der Bild. Der Einzige, der natürlich noch kommen muss, ist Laschet. Aber der hat halt eben auch nichts in der Hand und die komplette CDU-CSU auch nicht, als diese ewige rote Sockengeschichte und das Linksbündnis und Dietmar Bartsch wartet schon unterm Bett, um euch zu fressen. Und
Die Kommunisten.
Ja. Aber es verfängt ja auch nicht. Du siehst ja, der aktuelle Trend müsste ja spätestens jetzt, wo das Linksbündnis nicht ausgeschlossen wird, müsste ja jetzt eigentlich der erste Trend gegenläufig sein. Jetzt müsste es ja der Moment sein, wo die Leute sagen, oh, das ist mir aber zu heikel. Die Wahrheit ist natürlich, dass sich die SPD das mit der Linkspartei nur deshalb offen hält, damit sie der FDP gegenüber noch einen Verhandlungsspielraum haben. Weil wenn sie sagen, wir machen es nicht, dann sitzt Lindner ja jetzt mit noch größeren Klöten da und sagt, so, ich lasse jetzt alle kommen. Denn auch die FDP weiß ziemlich sicher, dass sie in der nächsten Regierung dabei sein werden. Die Frage ist halt eben nur, wird es Jamaika oder die Ampelkoalition? Das ist alles schon interessant. Und da merkt man halt, also der Wahlkampf ist ja in alle Richtungen ein bisschen blöd. Du hast ja dann unter anderem auch Annalena Baerbock, die sagte im Bundestag gestern, und sie sagen dann von der FDP und von der CDU, das soll mal der Markt regeln und die Klimakrise regelt keinen Markt, weil, und jetzt kommt der Satz, weil dem Markt sind die Menschen herzlich egal. Und das ist ja nun einfach mal wirklich Blödsinn. Du hast halt Christian Lindner gesehen, wie er sich so an den Kopf packte und du konntest von seinen Lippen ablesen, what the fuck? Und natürlich ist es Quatsch. Du siehst es ja auf der IAA jetzt gerade, dass der Markt sich natürlich an dem Bedarf der Menschen orientiert.
Der Markt sind die mehr so zu tun, als sei das so eine abstrakte Macht, die komplett weg sei. Das ist natürlich.
Genau. Und interessanterweise hat ja Baerbock selber in ihrem Buch geschrieben, das Wirtschaftssystem neu aufzustellen und eine sozial-ökologische Marktwirtschaft zu schaffen, bedeutet für mich gerade nicht, den Markt in Frage zu stellen. Also man möchte da manchmal sagen, hast du das eigene Buch auch mal gelesen? Also das ist so, Aber du merkst halt jetzt in dieser Phase, es ist einfach alles so.
Das gibt's doch gar nicht.
2G plus in Rheinland-Pfalz. Schleswig-Holstein schafft bei 3G Maskenpflicht ab, das berichtet NTV. Ohne Maske und Abstandspflicht lässt Schleswig-Holstein seine Bürger bald zum Sport, ins Kino oder Restaurant. 3G vorausgesetzt. Rheinland-Pfalz hingegen zieht die Corona-Schrauben an. Ungeimpfte müssen dort schon in wenigen Tagen Einschränkungen hinnehmen. Also da haben wir jetzt dann wieder mal den nächsten Föderalismus, dass halt einfach das einzelne Land und vermutlich auch andere Städte entscheiden, machen wir jetzt 2G oder 3G. Und in Schleswig-Holstein ist es halt eben so, bei der großflächigen Einführung von 3G entfällt die Masken- und Abstandspflicht größtenteils. In allen entsprechenden Bereichen würden dann lediglich noch Empfehlungen zum Maskentragen und zum Einhalten der Abstände gelten. Das erklärte die Landesregierung. Ja, also das ist jetzt war auch mal eine interessante Entwicklung, oder?
Man kann sich auf Normalität wieder freuen, ja. Aber gleichzeitig ist da echt noch so, okay, die Zahlen gehen hoch. Wie gesagt, wir sind ja zweimal geimpft, wie sehr, sehr viele mittlerweile in Deutschland. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, man hat gehofft, wenn man jetzt voll geimpft ist, kommen die Freiheiten zurück. Und ganz ehrlich, dann hatte ich natürlich auch die sich weigern, sich impfen zu lassen, die werden halt erkranken und es wird dann deren Pech sein, sorry. So, ja. Aber mittlerweile, das mit den Masken wird jetzt wohl doch noch ein bisschen länger.
Ja, das sieht. Sowieso. Aber weil du gerade sagst, die Zahlen gehen nach oben. Jetzt wurde es ja frisch entschieden, dass eben nicht mehr die 7-Tage-Inzidenz der entscheidende Faktor in der Pandemie sein wird, sondern die Hospitalisierungsrate. Das hat ja der Bundestag beschlossen. Übrigens auch eine Impfauskunftspflicht für Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen, die sogenannte Impfabfrage. Und da gibt es ja schon Juristen, die wiederum sagen, da wäre ich mir gar nicht so sicher, ob sich das nur auf diesen Bereich beschränkt. Das könnte möglicherweise auch woanders sein. Du hast ja selber in deiner beruflichen Tätigkeit ja auch schon gewisse Dinge erlebt.
Tatsache, also bei uns, bei der Lufthansa, besteht noch keine Impfpflicht auch und auch keine Auskunft darüber. Aber das war so ein Thema, wo ich gemerkt habe, wie unbedarft oder ungefiltert ich bei dem Thema bin, weil ich da sehr offen darüber spreche. Und tatsächlich stand ich dann mit meiner Crew vor dem Flug zusammen am Gate und sagte dann so, seid ihr auch zweimal geimpft? Und wirklich komplett nichts.
Wie so ein Hundewelpe. So,
ja, seid ihr auch? Hey Mann! Seid ihr auch zweimal? Und da war dann so eine ganz unangenehme Stille und dann ging mir ein Licht auf, dass Impfen jetzt wirklich wie Politik und Religion ein Thema ist, das man vermeiden sollte. Und ja, ganz, ganz komisch.
Absolut. Ich habe das auch von mehreren Leuten gehört. Ich bin sehr froh und dankbar, dass mich das nicht betrifft. Aber du hast wirklich einen Riss, der durch ganze Familien geht. So, dass halt einfach plötzlich, und das ist interessant, dann sitzen da junge Männer und Frauen mit ihren Eltern oder Onkels und Tanten am Tisch und plötzlich hast du die ganz große Impfverweigerungsdebatte und die fallen vom Glauben ab und sagen, ich erkenne meine eigenen Eltern nicht mehr wieder oder so. Also richtig unangenehm, das wird dann in der Tat totgeschwiegen, wo man sagt, wir können darüber nicht mehr reden. Ja. Ansonsten haben wir uns hier das ist schon relativ bitter. Übrigens, das sei noch dazu gesagt, wir haben ja gestern die Situation gehabt, dass die Inzidenz jetzt gerade ein bisschen stagniert, sogar ein bisschen runtergeht und was auch signifikant ist, dass die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Vergleich zur Vorwoche deutlich runtergegangen ist. Und das ist natürlich sehr beruhigend.
Eine gute Nachricht.
Ja, immerhin. Also sind jetzt in Anführungsstrichen nur 39 Todesfälle im Vergleich zu 59 in der Vorwoche zu dem Zeitpunkt. Das kann man ja auch mal positiv konnotieren.
Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
Schweiz debattiert über Triage bei Ungeimpften. Das berichtet der Tagesspiegel. Die Schweiz hatte auf das Ende der Pandemie gehofft. Jetzt ist das Infektionsgeschehen hoch. Die Kliniken laufen voll. Nun gibt es scharfe Forderungen. Ja, die Schweiz hat auch nur eine Impfquote von 51% vollgeimpften Menschen. Dafür, wie man so schön sagt, laufen die Intensivstationen voll. Ich glaube, die Auslastung liegt bei ungefähr 80%. Wow. Und jetzt gibt es eine langsam geführte Debatte unter Gesundheitsfachleuten, unter Ethikern, inwieweit man auf eine Triage blickt, die dann bedeuten würde, ja, die Ungeimpften, springen als Erste über die Klinge. Also nicht nur wie bei einer Triage, dass diejenigen, die die besten Chancen hätten durchzukommen, bevorzugt werden, sondern dass man dann auch darüber nachdenken könne, dass die Ungeimpften im Zweifel dann die Ersten sind, die es nicht schaffen.
Und das finde ich hart. Also,
ja, total. Es widerspricht auch dem hippokratischen Eid. Das geht doch gar nicht.
Genau. Und ich kann verstehen, dass dieser Reflex, dieses typische, das ist ja selbst schuld, in Anführungsstrichen.
Ja, klar. Das ist aber so eine Twitter-Wahrheit.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Aber das kannst du nicht bringen. Das ist genauso wie, wenn Urlauber in irgendeinem Risikogebiet, politischen Risikogebiet entführt werden und man sagt, warum sind die denn da hingereist? Naja. Ist zwar ärgerlich und doof, aber nee, da muss die Regierung alles machen. Und wer dann eben zuerst auf dem Bett landet, muss behandelt werden.
Fertig. Naja, vor allem mit diesem medizinischen Ethos müsstest du dann ja auch Raucher oder Fettleibige als Erste aussortieren und sagen, sorry Leute, ihr habt eure Chance gehabt. Ja, naja, das ist ja, also da bist du wieder bei dem guten Alten, wohin soll das führen? Und das ist eine Debatte, die werden wir in der Form hier vermutlich nicht führen, weil wir dann im Zweifel eher wieder die Corona-Maßnahmen anziehen, schauen Sie, jetzt müssen wir ein bisschen die Zügel anziehen, ja, liebe Bürgerinnen und Bürger. Es geht ja um Deutschland.
Das gibt's doch gar nicht.
Bernie Sanders wird 80. Also ich war etwas überrascht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass er schon bereits vor 10 Jahren 80 wurde, aber ist ja schön.
Ja. Ja, und vor allem, dass er, weil wir darüber gerade sprachen, Enthusiasmus im Wahlkampf und solche Sachen. Ja. Der Typ hatte einfach einen Herzinfarkt, kam zurück.
Hatte der nicht mehrere Herzinfarkte sogar schon?
Wir wünschen ihm alles Liebe, alles Gute. Auf jeden Fall kam er dann einfach und alle gingen davon aus, das war es jetzt für ihn. Und dann kommt er einfach zurück und kämpft weiter, um Kandidat der Demokraten zu werden. Und sowas wünscht man sich. Sein größtes Problem im Wahlkampf war wohl, dass er einfach zu ehrlich war. Da, wo man sagt, als Politiker, sag nicht alles schon vorab, was du vorhaben wirst, wenn du Kandidat wirst. Aber ja, so jemanden wünscht man sich.
Immer zu ehrlich gewesen. Das ist ja fast, das bringt mich zum Ich. Darf ich kurz den Friedrich Merz des Tages noch eben kurz zitieren? Darf ich? Wir sind ein Land ungeordneter Einwanderung. Ich bin der Meinung, wir müssen ein Land der geordneten Einwanderung werden. Und dafür braucht es ein Gesetz, in dem wir die Regeln für die Hashtag Einwanderung nach Deutschland aus unserer Interessenlage heraus festlegen. Das habe ich gestern noch gelesen, da habe ich gedacht, jetzt werden aber wirklich langsam, also die wirklich die allerletzten Reste aus dem Topf gekratzt.
Team Captain Future für dich.
Das ist doch.
Unterm Radar.
Neuer Katastrophenfilm. Roland Emmerich kündigt Moonfall für Februar an. Erster Teaser, das schreibt die BZ. Roland Emmerich will seinen neuen Sci-Fi-Katastrophenfilm Moonfall im Februar 2022 in die Kinos bringen. Und die Story ist wohl, da wird der Mond durch mysteriöse Kräfte aus seiner Umlaufbahn befördert und rast auf die Erde zu. Ein bunt zusammengewürfeltes Retterteam soll die Katastrophe abwenden. Ich sag mal erstmal so, wenn ich Naturkatastrophen und panische Menschen sehen will, dann gucke ich die Tagesschau.
Was für ein Timing, Roland Emmerich. Ja,
Wahnsinn, oder? Wirklich, wenn du es einfach nicht mehr toppen kannst.
Aber schön, dass du den Film auch zusammenfasst, wenn doch der Titel Moonfall, also der Mond fällt einfach, der ganze Inhalt, wie die übersetzten deutschen Titel in den 90er Jahren, wo die ganze Inhaltsangabe des Films in der Überschrift schon war.
Ja, wie gesagt, einfach der so Armageddon nur mit Mond.
Genau. Ja. Und dann aber auch wissenschaftlich, also sorry, ich kenne mich mit Space und so jetzt auch nicht aus, aber hast du gesehen, wie groß der Mond ist? Nee, der Mond ist ja in Wirklichkeit ein Viertel so groß wie die Erde.
Ja.
Und in diesem Film wirkt der Mond einfach wie die Sonne, also so 100-mal größer als die Erde und fällt auf uns drauf. Und
hat er da so eins dieser wissenschaftlichen Bücher zu Rate gezogen, die Trump immer gelesen hat?
Es ist halt Roland Emmerich, es ist so scheiße auf die Wissenschaft. Ich bin hier für das Visuelle.
Scheiße auf die Wissenschaft. Niki, du klingst ja schon wie Dieter Nuhr. Ich mache mir richtig große Sorgen. Aber diese Story, der Mond rast auf die Erde zu, 16 Ministerpräsidenten treffen sich, um einen gemeinsamen Weg gegen die Katastrophe zu finden. Man einigt sich auf eine Osterruhe. Der Mond kracht auf die Erde und erstickt so erfreulicherweise die Brände in Australien. Alle legen sich feind in den Arm.
Aber 16 Ministerpräsidenten wäre ja gut. Das Team hier besteht aus Halle Berry, einer, ich glaube, Astronautin oder irgendwas. Aber noch viel schlimmer. in diesem Team ist, wie man es schon bei Kong vs. Godzilla gesehen hat. Ist
Friedrich Merz in dem Team?
Nein, aber ein Verschwörungstheoretiker, der dann auch noch Recht behält. Til Schweiger
spielt auch mit.
Nein, weißt du, du hast so einen, der mit Verschwörungstheorien unterwegs ist und dann aber auch noch Recht behalten soll, wo du dir denkst, in solchen Zeiten vielleicht nicht so smart, diesen Leuten das Gefühl zu geben, ihr könntet einen Punkt haben.
Oh Gott, so wie Fletchers Vision halt, ne?
Ja, genau.
So eine Mischung aus Fletchers Vision und Armageddon mit Mond.
Ne? Weil ich damit sagen will, ich kann es kaum erwarten, ich habe uns schon Tickets gebucht.
Wo wir gerade beim Thema Film sind, Michael K. Williams ist tot. Omar aus The Wire.
Omar Little.
So in etwa, ne? Oder?
Genau, wer es noch nicht gesehen hat, The Wire ist ja immer in diesem Kampf, was ist die beste Serie aller Zeiten?
Ja.
Sopranos oder The Wire? Ich muss gestehen, ich gehöre eher zu den Sopranos-Fans, aber The Wire auch exzellent und da war Michael K. Williams einfach großartig.
Nachdem ich ja in diesem Jahr erst die Sopranos nachgeholt habe,
Shame on you.
Ja, aber das war natürlich, ist natürlich ein absolutes Glück, dass man das so spät dann noch darf. Müsste ich The Wire da übrigens jetzt auch nochmal einen zweiten Versuch starten.
Unbedingt.
Und Jean-Paul Belmondo ist gestorben. Vorgestern im Alter von 88 Jahren. Eine absolute Filmlegende. Ich habe diesen Mann wirklich verehrt.
Du hast alle DVDs in Bochum, ich habe es gesehen.
Ich habe wirklich viele, Also egal ob Außer Atem, aber auch Filme wie Ein irrer Typ. Also es gibt selten einen Film, der ist ja von 1977, mein Geburtsjahr passenderweise. Es gibt ja selten einen Film, in dem du gemerkt hast, dass die Leute, die den Film gedreht haben, einen unglaublichen Spaß dabei gehabt haben müssen. Weil es so ein lustvoller, unglaublicher Blödsinn ist, in dem Belmondo seine Stunts wie üblich selbst gemacht hat, unter anderem in einem Gorilla-Kostüm sich quer durch ein Einkaufszentrum schwingt. Fantastisch. Also das ist sicherlich nicht sein stärkster Film, aber einfach großartig. Und Belmondo war für mich übrigens auch immer so eine Art ästhetischer Rettungsanker, weil ich immer schon anhand Belmondo gesehen habe, dass man auch mit einem zerknautschten, zerfurchten Gesicht einfach wirklich total gut aussehen kann. Und wirklich eine beispiellose Lässigkeit. Und er steht für eine Zeit, für auch eine cineastische Zeit, die halt einfach vorbei ist. Leider.
Ich verbinde mit Belmondo nur diese Sprungbrettszene, die so nach vorne und zurückgespult wird.
Ja.
Als du meintest, das sei viel besser als der Film Tenet, der ja auch mit so Zeitsprüngen spielt.
Ja, das stimmt. Es gibt nur einen einzigen Haken an der ganzen Geschichte. Das war Adriano Celentano.
Fuck.
Das Kleingedruckte.
DWDL meldet, RTL 2 Fernsehen GmbH sucht Reality Star projektbezogen in Vollzeit. So, das ist jetzt wirklich, also das soweit ist es jetzt gekommen. Stellenausschreibung unter anderem, du bist ein Star und hältst dich zumindest für einen. Du bist per Du mit Paul Janke, Anil von Partybruder und dem einen Tätowierten von Berlin Tag und Nacht. Dann suchen wir genau dich. Gemeinsam mit bis zu 24 anderen KollegInnen verantwortest du mit unserer Reality-Abteilung die Umsetzung diverser Entertainment-Highlights. Das ist doch, also das ist doch wirklich der absolute Wahnsinn. Also Assi, aber als Lehrberuf. Ich störe da sofort, da kommt einer da in den Firmensitz. Entschuldigung, ich bin der neue Fiki-Fiki-Volontär für die Abteilung Bumsinsel. Wo du sagst, sag mal, das ist ja wirklich.
Jetzt und wir wirklich, nehmen dich.
Wirklich komplett durch Vollzeit einfach so. Das, also Knatterfachwirt oder wie nennt sich dann dieser?
Ich bin einfach überrascht, was die für einen Notstand haben, dass die da jetzt aktiv suchen. Weil das ist doch vorher auch immer mit den anderen Formaten. Also du hattest BachelorkandidatInnen und die hast du dann einfach für die nächste Show gecastet.
Genau, aber jetzt wird es wohl langsam dünn. Unter anderem Anforderungen. Du bist sicher im Umgang mit den gängigen Office-Tools, Instagram, Facebook, TikTok. Du kreierst selbstständig Clickbait-Content. Du bist in der Branche gut vernetzt und die Boulevardmedien schreiben über dich. Du bist realer als The Real Slim Shady und hast einen blauen Haken auf Instagram. Du nimmst dich entweder nicht so ernst oder aber viel zu ernst. Du hast nicht mehr, das finde ich gut, du hast nicht mehr vor, im gehobenen öffentlichen Dienst zu arbeiten. Man muss das ja irgendwie auch gut finden. Also das ist halt, unterm Strich ist es ja auch genau das.
Ist
also,
das die Show eigentlich schon?
Das ist eine gute.
Das ist wahrscheinlich, das Casting ist schon die Reality-Show.
Das kann gut sein. Also ja, es wäre auch nur konsequent. Also es gibt ja auch einfach Vollbeschäftigte, egal ob Dani Büchner, Melanie Müller, von mir aus André Mangold und wie sie alle heißen. Das sind ja einfach...
Die sind talentiert.
Ja, bitte was?
Die sind talentiert.
Sind halt einfach Reality-Nomaden und die ziehen halt von Show zu Show. So, und
das werde ich Paris Hilton nie verzeihen.
Dass sie das angeschoben hat, das Ganze. Oh Gott. Also du siehst, für mich gibt es immer noch einen Plan C.
Gott. Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Brief an die Autohasser. Ihr habt die A8, die A96 lahmgelegt. Ihr habt euch von Autobahnbrücken abgeseilt. Ihr habt Autobahnschilder überklebt. Die Polizei kam mit Sprungkissen. Kilometerlange Staus. Alles wegen der IAA. Die Automesse in München. Ihr hasst Autos. Autos sind euer Klassenfeind. Autos sind das Böse. Noch mehr Aktionen sind geplant gegen das böse Auto. Ich liebe mein Auto. Ich liebe es, wie ein Cowboy sein Pferd liebte. Es wartet auf mich. Neben dem Lenkrad drehe ich den Schlüssel herum und ich fahre, wohin ich will. Der Führerschein war mir wichtiger als das Abitur. Fenster runter, Arm raus, aus der Kassette Bob Dylan hören. Fahren war wie Leben. Das Schönste war, wenn ein Mädchen mit dem Auto fuhr. Erste Küsse in meinem VW. Mein Auto war mehr als ein Benzinverbrenner. Es war Freiheit, eigenes Leben. Das Auto ist für mich ein Kulturgut. Wenn es das Auto nicht mehr gibt, dann ist es die Welt nicht mehr, wie sie war. Einfach losfahren, ins Freie. Was gibt es Schöneres? Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Da hat aber Posch hat jetzt mitgeschrieben, oder? Also da hat doch Ulf gesagt in der Paris-Bar, du gehst es mal beiseite, Opa.
Ich hatte eigentlich auf so ein 180 à la Wagner gehofft, dass er am Ende sagt, ich hasse Autos und man muss sie alle verbrennen.
Das nächste Mal plästere ich euch einfach um.
Aber wirklich, also diese Autohasser beziehungsweise
Demonstranten. Ich habe es insofern nicht verstanden, als ich mir dachte, das ist die erste IAA, wo mehr Elektrofahrzeuge und Fahrräder vorgestellt werden.
Die Verbrenner wurden ja sogar wirklich, Lastenräder wurden ausgestellt und Verbrenner wurden wirklich ganz verschämt.
Versteckt,
irgendwo.
Ja. Und da denkst du dir, Kompromiss, Leute, come on.
Ja, Kompromisse sind vielleicht... Kompromisse. Reicht für heute, ne?
Ich schaue mir jetzt nochmal den Trailer von Roland Emmerich an.
Gott, oh Gott.
Bleib gesund. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.